Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Das ist eine ganz besondere Podcast-Folge in meinen Podcast-Serien, die ich so habe, denn ich habe diesmal wieder zwei Gäste zu Besuch. Es handelt sich um zwei Kolleginnen, eine Mathematikerin und eine Physikerin. Und die beiden arbeiten jetzt beim Unternehmen Right Based on Science. So haben wir uns kennengelernt und ich konnte mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, mit den beiden zu sprechen darüber, wie sie sich für ihr Studienfach entschieden haben, wie ihr Arbeitsalltag jetzt aussieht, was sie besonders spannend an ihrem Job finden. Und ich habe auch noch einige andere Fragen, aber bevor wir da einsteigen, sollen die beiden Kollegen sich bitte mal kurz vorstellen. Hallo Katrin, hallo Liv, mögt ihr kurz sagen, wer ihr seid und was ihr für eine Funktion habt bei Right Based on Science?
Ja, sehr gern. Also vielen Dank erstmal für die Einladung. Sehr, sehr, sehr schön, dass wir da sein können. Ein sehr spannendes Format. Ich wünschte, ich hätte sowas auch am Studienanfang gehabt. Genau, ich bin Lee Pammann. Ich bin Climate Impact Analyst bei Right Based on Science. Da können wir auch gerne später nochmal drüber reden, was das eigentlich genau bedeutet. Und ich habe Mathematik und Umweltmodellierung studiert in Dresden und in Oldenburg.
Hallo, Liv, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Katrin, magst du dich auch kurz vorstellen?
Ja, hallo, also ich bin Katrin. Ich freue mich natürlich auch sehr, hier zu sein. Ich bin die Leiterin des XDC Model Software Teams hier bei Right und im Endeffekt bedeutet das, dass ich an der Programmierung bin und habe Physik studiert in Freiburg und dann später meinen Doktor in Berlin gemacht.
Vielen Dank auch für dich. Herzlich willkommen. Und dann stelle ich mich noch kurz vor. Liebe Studis, Sie kennen mich natürlich, aber manchmal hören ja auch andere zu. Und deswegen sage ich nochmal kurz, mein Name ist Rebecca Waldecker. Ich bin Mathematikerin, bin Professorin für Algebra an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Und ich habe mehrere Podcast-Reihen. Viele sind inhaltlicher Natur, aber es gibt eben auch so ein paar eher offenere Formate, wo ich mir dann gerne Gäste dazu mit einlade. Und heute, wie gesagt, Katrin und Liv von Right Based on Science. Jetzt haben die beiden sich schon kurz vorgestellt. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Sie haben gemerkt, dass wir uns duzen. Das machen wir jetzt auch einfach weiter so und sprechen uns mit Vornamen an. Und wie immer bei mir ist alles low-tech. Sie hören also bestimmt zwischendurch mal irgendwelche kleinen Störgeräusche oder wir trinken Tee oder wir versprechen uns. Alles wie immer, das kennen Sie ja von mir schon. Jetzt haben die beiden schon erklärt, wer sie sind. Aber mich würde noch ein bisschen genauer interessieren, wie Sie denn zur Firma Right Based on Science gekommen sind, wie lange Sie da schon arbeiten, vielleicht auch, wie Sie auf die Idee gekommen sind, sich bei so einer Firma zu bewerben. Das würde mich jetzt interessieren. Katrin, magst du vielleicht anfangen?
Gerne. Ich bin relativ unkonventionell zu der Firma gekommen. Ich hatte einen Freund, der tatsächlich hier schon gearbeitet hat, der mir von der Arbeit erzählt hat, die bei Right gemacht wird. Und das ist eine anspruchsvolle Arbeit, eine wichtige Arbeit. Und als er dann meinte, es ist in der Tat eine Stelle offen, da habe ich mich beworben und bin dann erfreulicherweise auch direkt genommen worden. Und ich bin jetzt seit Mai 2020 bei Right, habe damals einfach als normale Programmiererin angefangen und habe dann im Dezember die Teamleitung übernommen.
Ah, da wollte ich gerade nachfragen. Ich wollte nämlich fragen, wie man sich jetzt so eine Jobbeschreibung vorstellen muss, die dann für dich interessant war. War da klar, dass du eine Programmiertätigkeit haben würdest?
Genau, also bei mir ist es in der Tat so, ich bin in die Physik gegangen, weil ich dachte, ich will in die Forschung, habe mich da auch lange dran gehalten und habe irgendwann gemerkt, die Forschung ist halt dann doch irgendwie nicht hundertprozentig für mich, einfach durch die Umgebung letzten Endes, also die äußeren Gegebenheiten. Das Forschen selber fand ich aber sehr interessant und deswegen habe ich schon etwas gesucht, was noch nah an der Forschung dran ist. Also so mein Idealjob ist irgendwie Forschung und Wirtschaft vereinbart und das ist etwas, was Reit auch durchaus verinnerlicht. Wir haben den Anspruch halt eben vorne an, also nicht mit zu forschen, aber an der vordersten Front der Forschung mit dabei zu sein, uns da auch auszukennen und dadurch, dass ich diese Konzepte dann in Programmiersprache umsetze, bin ich da mit dabei. Also ich betreibe jetzt aktuell keine Forschung mehr, aber ich bin in diesem Forschungsumfeld doch noch mit drin und bekomme Neuerungen mit. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Und das wäre auch etwas, wenn ich nochmal einen Job suchen müsste, ich würde in dieselbe Richtung wieder gehen.
Vielen Dank für die Ausführungen. Ich glaube, dass das für viele Studis sehr spannend ist, die auch überlegen, ja, Forschung wäre interessant für mich, aber muss es denn eigentlich an der Uni sein oder kann ich nicht auch woanders in einem forschungsnahen Umfeld arbeiten? Liv, wie war das bei dir?
Genau, ich bin inzwischen seit September 2020 bei Right, also seit ungefähr einem Jahr. Und ich bin auf White durch einen Vortrag gestoßen. Also eine Mitarbeiterin von White hat bei einem Event den Ansatz vorgestellt, das Modell, die Arbeit von White. Und ich war total fasziniert, habe dann auf die Website geguckt. Es war tatsächlich eine Stelle frei. Aber ich habe im Bewerbungsprozess auch gelernt, dass man sich auch gerne mal bewerben kann, wenn keine Stelle frei ist. Das ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige Sache für alle zu wissen. Man kann sich auch initiativ bewerben und wenn das passt, dann wird da vielleicht was draus. Und mich hat an der Stellenausschreibung gereizt, dass die Arbeit so vielfältig ist. Also bei White bin ich jetzt als Climate Impact Analyst, arbeite ich ganz viel mit unseren Kunden zusammen. Also ich bin teilweise auch an der Modellentwicklung betätigt, aber in erster Linie arbeite ich mit unseren Kunden zusammen, die das Modell benutzen wollen für ihre eigenen Analysen und unterstütze sie dabei, verstehe, welche Anwendungsfälle wir noch abdecken müssen und bin da auch ganz viel in der Kommunikation. Das finde ich sehr spannend, das geht von bis. Also manchmal programmiere ich, manchmal rede ich mit Kunden, manchmal entwerfe ich Präsentationen, das ist sehr, sehr vielfältig.
Wow, ja, das klingt wirklich sehr spannend und vielfältig. Und ich stelle die Frage, die ich jetzt im Kopf habe, nicht, weil ich weiß, dass ich mir die für später so ähnlich noch aufgeschrieben habe. Aber mein Kopf ist jetzt voller Fragen. Beginnen wir doch vielleicht mal für die, die noch nie von White Based on Science gehört haben, damit, was die Firma eigentlich macht. Also mal angenommen, ihr steht vor einer Schulklasse. Da sind jetzt Kinder, Jugendliche. Und ihr solltet denen erklären, was eure Firma macht. Liv, wie würdest du denen das erklären?
Genau, der Fachbegriff, was unser Unternehmen macht, ist Temperature Alignment, also Kompatibilität mit einem bestimmten Grad globaler Erwärmung. Was wir also machen, ist das Handeln von Unternehmen, von Ländern, von Immobilien, also von einzelnen Einheiten in Grad Celsius zu übersetzen. Normalerweise, gerade für Unternehmen, misst man, für wie viel Emissionen ist das jeweilige Unternehmen verantwortlich. Und dann kriegt man daraus, das Unternehmen ist für 30 Millionen Tonnen CO2 verantwortlich im Jahr. Aber niemand weiß, ist das jetzt viel oder ist das wenig, ist das gut oder ist das schlecht.
Da fehlt sozusagen der Kontext, ja.
Genau, wenn es ein großes Unternehmen ist, in einem emissionsintensiven Sektor, ist das ja vielleicht okay. Das kann man ja gar nicht wissen. Ja. Und was wir machen, ist, von diesen abstrakten Tonnen CO2 das zu übersetzen in Grad Celsius. Und das ist nämlich auch genau die Sprache vom Pariser Klimaabkommen. Wir wollen die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen. Und mit unserem Modell kann man dann evaluieren, ist das ein Unternehmen, das 4 Grad kompatibel ist, also viel zu warm, oder ist das ein Unternehmen, das 1,5 Grad kompatibel ist?
Also verstehe.
Ausreichend kühl.
Ja, verstehe. Katrin, wie würdest du das machen? Von der Schulklasse oder vielleicht auch einfach bei einer Familienfeier, wenn jetzt eine entfernte Tante fragt, wie würdest du dir erklären, was ihr macht?
Also ich habe nicht so viel Außenkontakt wie Leaf, deswegen mache ich mir das Leben einfach und rede immer nur von der Firma. Und im Endeffekt ist das Konzept, das wir haben, oder das Prinzip, das wir haben, wir möchten eben diese Grad-Celsius-Zahl entwickeln und wir gehen hin und fragen uns, was wäre, wenn die komplette Welt genauso wirtschaftet wie diese Firma? Und gehen dann hin und berechnen daraus die Welterwärmung letzten Endes. Also die Firma selber ist nicht zuständig für diese 3 Grad, aber wenn alle so wären wie die Firma, dann würden wir 3,5 Grad, 4 Grad, 1,5 Grad Erderwärmung bis 2050 sehen.
Dankeschön. Das ist sehr plastisch. Da waren 2 Aspekte dabei, die ich nochmal wiederholen möchte, weil die mir auch selber beim Verständnis helfen. Das eine ist, dass man etwas, was nicht wirklich greifbar ist oder wo der Kontext nicht klar ist, wie zum Beispiel Millionen Tonnen CO2 oder so, dass man das übersetzt in etwas, was sehr greifbar ist und sehr konkret. Und das andere ist, dass man sich die Frage stellt, wenn alle so wirtschaften würden wie dieses Unternehmen oder wie diese Universität oder wie dieses Land, bei wie viel Grad Erderwärmung würden wir dann rauskommen? So, das habe ich jetzt so verstanden.
Genau. Darf ich noch was hinzufügen, was das Modell besonders spannend macht? Der wichtige Punkt ist, auch wenn alle so wirtschaften würden wie das Unternehmen. Ich habe damit gestartet zu sagen, wir übersetzen Emissionen in Grad Celsius. Aber wir nehmen tatsächlich nicht nur die Emissionen, sondern auch das wirtschaftliche Verhalten des Unternehmens nehmen wir auch mit in den Kontext. Und die Logik, die da drin steckt, ist auch genau die Logik, die im EU Green Deal steht. Da geht es darum, Wirtschaft wirtschaftlichen Erfolg von Emissionen zu entkoppeln. Es geht darum, wirtschaftlich erfolgreich zu sein und dafür wenig genug Emissionen zu brauchen. Und genau das ist auch die Logik, die in unserem Modell steckt. Wenn ein Unternehmen das schafft, wirkt seine wirtschaftliche Aktivität von den Emissionen zu entkoppeln, dann wird die Gradzahl niedriger werden.
Mhm, danke für diesen zusätzlichen Aspekt. Vielen Dank für diese Erklärung, was Right Based on Science macht. Jetzt habt ihr vorhin bei der Beschreibung, was ihr macht, schon so ein paar Details angegeben, was eure Rolle ist und wie euer Arbeitsalltag ungefähr aussieht. Vielleicht steigen wir da jetzt noch ein bisschen tiefer ein. Katrin, kannst du für uns erklären, wie so eine typische Arbeitswoche aussieht? Was für Aufgaben fallen da so an?
Ja, sehr gerne. Also ich bin Leiterin des Programmierteams und was unser Team effektiv macht, ist, dass wir halt eben wirklich diese Berechnung von der Gradzahl umsetzt. Wir haben ein dediziertes Team, das das Konzept entwickelt, da gehört Leaf zum Teil auch dazu. Und dann geht es an uns zur Implementierung. Und eine normale Arbeitswoche für mich ist, wir treffen uns immer morgens und besprechen so ein bisschen den Arbeitsablauf von dem jeweiligen Tag. Und dann haben wir verschiedene Meetings, zum Beispiel mit dem Webseitenteam, also die Leute, die hinterher unsere Zahlen darstellen, um sicherzustellen, dass die Übergabe der Ergebnisse von uns an die Webseite reibungslos läuft. Mhm. Und ansonsten Abgleichungen mit dem Konzeptteam, dass das, was ich gerade programmiere, auch wirklich das ist, was sie sich so vorgestellt haben. Mhm. Und ansonsten bin ich meistens eigentlich wirklich am Programmieren oder, und das gehört leider zum Alltag dazu, Dokumentation am Schreiben. Das muss auch sein.
Ja, ja, natürlich. Alle von uns, die Code schreiben oder lesen oder benutzen, wissen das.
Und ist gerade in diesem wissenschaftlichen Kontext extrem wichtig. Also normalerweise, wenn wir so ein Projekt haben, wir kriegen eine sehr ausführliche Dokumentation von dem Modellteam. Wir implementieren dann, kommentieren natürlich unseren Code, schreiben hinterher noch einmal eine Dokumentation, was der Code jetzt tatsächlich tut und testen den auch ausgiebig, weil Konsistenz gewährleistet sein muss. Also es kann
natürlich
sein, dass wir heute 2 und morgen 3 rauskriegen.
Ja, und wenn du programmierst du dann meistens allein oder sitzt ihr in einem Team zu 2, zu 3 zusammen und schreibt den Code zusammen?
Also dadurch, dass ich ja tatsächlich erst zu Corona-Zeiten zu der Firma hinzugestoßen bin, ist es so, dass wir alle eigentlich remote arbeiten. Ich war wirklich nur eine Woche in Frankfurt im letzten Jahr. Also Frankfurt ist unser Firmensitz. Das heißt, wir programmieren viel alleine, aber wir chatten viel. Wir rufen uns mal eben 10 Minuten an, um einzelne Fragen zu klären. Und wenn es wirklich um große Projekte und große Neuerungen gibt, dann gibt es tatsächlich auch in den IDEs Möglichkeiten, parallel im selben Editor zu programmieren, auch wenn die Leute nicht im selben Raum sitzen. Das wird durchaus auch genutzt. Also es findet schon viel Kommunikation statt, auch wenn wir alle dann bei uns zu Hause sitzen.
Ah, ja, das ist zum Beispiel was, das manche sich, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen können. Man kann ja auch auf die Idee kommen, dass man da wirklich dann 2 Wochen lang einfach sitzt und schreibt und kein Menschen sieht und mit niemandem spricht. Danke für diesen Einblick. Liv, wie ist das bei dir? Wie sieht eine typische Arbeitswoche aus?
Also ganz ehrlich, ich hatte in dem letzten Jahr noch keine typische Arbeitswoche.
Oh!
Also hängt sehr davon ab, in welchem Projekt ich gerade bin, was gerade ansteht. Es gibt aber Bestandteile, die immer wieder auftauchen. Also in jeder Woche spreche ich eigentlich mit dem Kunden, der in dem aktuellen Projekt, vielleicht vorläufige Ergebnisse vorzustellen oder finale Ergebnisse oder nochmal zu überprüfen, ob die Anforderungen, die wir aufgenommen haben, auch das sind, was sich wirklich vorgestellt wird. Also das ist immer Teil der Woche. Aber ansonsten, was ich dann genau arbeite, hängt sehr, sehr von dem Projekt ab. Also es ist auch sehr vielfältig.
Ja, und wenn ich da einmal nachfragen darf, ist es sehr unterschiedlich, je nachdem, ob das jetzt ein, ich sag mal, kleiner Kunde ist, also zum Beispiel so ein kleines Unternehmen oder ein größerer Kunde. Es könnte ja auch eine Universität sein oder so. Oder ich weiß nicht, was ist ein großer Kunde bei euch?
Ich glaube, ich würde nicht so sehr zwischen kleinen und großen Kunden unterscheiden, sondern dazwischen, ob das eine standardisierte Lösung ist oder etwas Neues.
Und wir haben standardisierte
Analysen, gerade wenn Unternehmen zum ersten Mal kennenlernen wollen, was ist Temperature Alignment, was ist meine Gradzahl, da können wir relativ standardisiert das durchführen. Und dann ist es auch relativ klar, wir sprechen mit dem Kunden, nehmen die Anforderungen auf, bekommen die Daten, fahren dann die Analyse zusammen mit den Produkten, die Katrins Team ja auch baut, und dann besprechen wir die Ergebnisse mit dem Kunden. Andererseits gibt es manchmal aber auch Projekte, die gar nicht standardisiert sind. Also eins im letzten Jahr zum Beispiel war, haben wir mit einem großen amerikanischen Solarhersteller haben wir überlegt, was ist denn die Gradzahl von einem Solarpark? Also wie müssen wir die Methodik anpassen? Okay. Und das war dann ganz viel konzeptuelle Arbeit, das erstmal rauszukriegen, dann auch ein bisschen programmieren, um die Ergebnisse schnell zu bekommen.
Ja, verstehe. Genau. Ah, okay, und das betrifft dich deshalb so? Und jetzt verstehe ich auch, warum das dann so unterschiedlich ist, je nach Projekt, weil du ja so wahnsinnig stark in die Kommunikation eingebunden bist. Und die ist dann natürlich total unterschiedlich. Ja, genau. Verstehe. Dankeschön für diese Einblicke. Wenn ihr eine Sache sagen müsstet oder zwei, die euch da besonders viel Spaß machen, was wäre das?
Also für mich ist das tatsächlich die Kompetenzvermittlung. Also es ist so viel tolles Wissen in diesem Unternehmen. Diese Methodik etabliert sich gerade am Markt. Mhm. Aber das ist auch ganz viel Wissen, was tatsächlich bei vielen Kunden erst ankommen muss. Also zum Beispiel, wenn diese Momente, wenn dann jemand versteht, es gibt einen Unterschied zwischen Klimaneutralität und Paris-Kompatibilität.
Ja.
Also es kann sein, dass ich 2050 klimaneutral werden möchte, aber das heißt nicht, dass mein Unternehmen auch 1,5 Grad kompatibel ist. Diese Kompetenzen zu vermitteln, das macht total viel Spaß.
Ja, danke schön. Katrin, was ist es bei dir?
Ja, ich bin dann on the receiving end, wie man im Englischen so schön sagt. Also ich bin jemand, der einfach gerne lernt und der gerne Neues lernt. Und ich muss sagen, ich bin jetzt 1,5 Jahre dabei und es ist eigentlich immer noch so, dass ich jede Woche etwas Neues lerne. Entweder aus dem wirtschaftlichen Bereich, weil wir das wirtschaftliche Wachstum der Firmen mit einbeziehen, oder halt eben überhaupt erstmal, was ein Sovereign Bond, also eine staatliche Anleihe ist, oder eben dann auch aus dem klimawissenschaftlichen Bereich, aber auch im programmiertechnischen Bereich. Also es ist eine sehr dynamische Firma. Wir machen wir sind immer dabei, das Konzept zu erweitern und zu verbessern. Und dadurch lernt man immer und immer noch was dazu. Und das ist für mich eigentlich sehr, sehr wichtig, weil ich dadurch auch immer weiter motiviert und interessiert bin.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Dankeschön. Ja, jetzt wart er schon bei den verschiedenen Bereichen und ich stelle mir das so vor, dass dann auch ganz viele verschiedene Expertisen zusammenkommen müssen. Wir haben jetzt schon Mathe, Physik, dann klar, es wird ganz viel programmiert. Ich schätze mal, dass da auch viele aus der Informatik kommen. Aber wir hören ja auch, man muss mit den Kunden kommunizieren. Dann müssen Internetseiten gepflegt werden. Dann gibt es ja immer wieder Einladungen zu irgendwelchen Veranstaltungen. Dann müssen die Leute ja auch Präsentationskompetenzen haben. Was ist da noch alles? Aus welchen verschiedenen Bereichen kommen da Leute bei Right Based on Science zusammen?
Wer möchte anfangen? Genau, also Mathematiker, Physiker, Ökonomen haben wir auch, gerade weil unser Modell diese ökonomische Komponente hat, Kommunikationswissenschaftler, wir haben Psychologen, eine, einfach interessant. Weil diese Greifbarkeit vom Klimawandel, also eigentlich ist das alles klar, aber warum wird denn nichts gemacht? Das hat ja auch ganz viel Verhalten, psychologische Komponenten. Ja. Und was ich selber am überraschendsten fand als Fachrichtung, ist, dass wir auch einen Juristen haben. Aha. Nicht nur, weil man als Unternehmen einen Juristen braucht, sondern weil Regulatorik im Bereich Klimawandel eine ganz große Rolle spielt. Also, und es auch darum geht zu verstehen, welchen rechtlichen Anforderungen müssen solche Metriken wie die Grad-Celsius-Zahl gerecht werden, was ist da erforderlich.
War das eine Expertise, die später dazu kam, weil man irgendwann gemerkt hat, ja, wir brauchen das auch?
Der eine Mitgründer ist tatsächlich Jurist, deswegen war das von Anfang an dabei und auch vom Anfang an ganz stark im Fokus. Welche rechtlichen Pflichten haben Unternehmen auch? Und das ist ja, also wir sind jetzt immer in dieser Grad-Celsius-Zahl, aber gesellschaftlich entwickelt sich da ja gerade ganz viel. Die Urteile gegen Shell, gegen Deutschland, da ist Umweltrecht ganz, ganz spannendes Thema.
Ja, ich hatte gerade noch eine Rückfrage. Was war denn das, was ich noch fragen wollte? Ein Thema, das ich jetzt vermisst habe und mit dem ich irgendwie gerechnet hätte, ist sowas wie Klimaforschung. Also Leute, die aus der Klimaforschung kommen und dann diese Modelle auch nochmal anders erklären können. Und jetzt fängt Katrin an zu lachen. Wieso?
Ja, weil ich glaube, es war einfach zu offensichtlich. Also wir haben ja dieses Model-Team besteht aus Klimaforschern, Ökonomen und Mathematikern.
Ja, okay, das heißt, da kommen dann diese Expertisen zusammen und dann hat man eben noch so andere Bereiche. Das mischt sich dann ja auch in den einzelnen Projektteams wahrscheinlich, oder? Also könnt ihr mir das vielleicht nochmal erklären? Wahrscheinlich gibt es Projektteams, die ein bisschen homogener zusammengesetzt sind und dann welche, die sehr gemischt sind. Wie funktioniert das? Katrin, magst du was dazu sagen? Momentan bist du noch stumm geschaltet.
Sorry, ja, ich war mental noch ein bisschen bei einer anderen Antwort, deswegen suche ich gerade so ein bisschen meine Worte.
Achso, du kannst auch noch was anderes ergänzen, wenn du noch was zu dem Thema vorher sagen möchtest, gerne.
Genau, weil also für mich war gar nicht unbedingt die Fachrichtung das Überraschendste, sondern wie international diese Firma ist, obwohl sie eigentlich noch relativ klein ist. Also dadurch, dass es halt eben auch ein Thema ist, das vielen Leuten am Herzen liegt, kriegen wir ein sehr großes Spektrum an Leuten, die wirklich des Thema wegen zu uns kommen. Und ich denke, wir haben mittlerweile über 10, 15 verschiedene Nationen, die innerhalb unserer Firma arbeiten und vertreten sind. Und das ist für mich ein sehr angenehmes, ein sehr schönes Umfeld, weil man halt eben auch Einblicke kriegt in andere Arbeitsweisen, andere Lebensweisen letzten Endes. Und das ist nicht zu unterschätzen, denke ich.
Ja, das wurde auch sofort deutlich, als wir angefangen haben zu kommunizieren. Da lief ja auch erstmal die Kommunikation größtenteils auf Englisch. Und dann haben wir auch beim Podcast kurz überlegt, machen wir den englischsprachig oder deutschsprachig? Jetzt reden wir Deutsch. Aber ja, stimmt, das hat man sofort gemerkt, dass die Firma international tickt sozusagen. Mhm. Danke für diese Ergänzung.
Und um dann vielleicht nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, also ich bin natürlich sehr im technischen Bereich und da sind die Teams relativ homogen. Also es ist tatsächlich so, dass das Modellteam halt eben Klimawissenschaftler, Ökonomen und den einen sozusagen fachfremden Mathematiker hat, weil wir genau diese Kompetenzen in dem Team halt auch brauchen. Also man kann natürlich, ich könnte mit meinem Physikdoktor hingehen und mir das anlernen und bin dann in 3 bis 5 Jahren auf demselben Niveau, aber die Nachfrage an Jobs bei uns ist so hoch, dass wir nicht die Leute anlernen müssen, sondern dass wir tatsächlich wirklich hochqualifizierte Personen kriegen, die dann bei uns arbeiten wollen.
Ja, umso besser. Ja. Dankeschön. Liv, möchtest du noch was ergänzen?
Ja, genau. Also es gibt schon auch gerade das Team, das die Softwareprodukte baut, ist relativ homogen. Das sind alles Informatiker, Softwareentwickler. Das ist relativ homogen. Das Team, in dem ich arbeite, da bin ich als Mathematikerin, dann ein Betriebswirtschaftler. Eine Kollegin hat Nachhaltigkeitsmanagement studiert, noch mehr Betriebswirtschaftler und auch ganz tolle Sache, Projektmanager. Die habe ich vorhin auch noch vergessen. Wahnsinnig wichtige Mitarbeiter.
Und es klingt jetzt auch so, als ob die Levels, auf denen die Leute einsteigen, durchaus unterschiedlich sind. Bei Katrin haben wir jetzt gehört, sie ist promovierte Physikerin. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die zum Beispiel mit einem Masterabschluss kommen. Gibt es auch Leute, die noch tiefer einsteigen, direkt nach dem Bachelor und dann im Unternehmen sich weiterentwickeln?
Ja, also wir haben zum Beispiel einen Mitarbeiter, der hat seine Bachelorarbeit bei uns geschrieben, war Werkstudent und ist dann direkt nach dem Bachelor geblieben. Mhm. Das ist vielleicht sowieso eine spannende Sache. Also man kann bei uns auch Masterarbeiten schreiben und das ist dann manchmal auch ein ganz toller Einstieg oder über ein Praktikum, das gibt es natürlich auch.
Mhm. Ja, vielen Dank, dass du das noch erwähnst. Das ist auch eine Frage, die ich von Studis häufig bekomme, wenn die überlegen Richtung Praktikum oder auch einfach nur, was kann ich denn später beruflich machen, dann suchen die häufig nach so Themen, bei denen sie eine Relevanz spüren für die Gesellschaft oder für ihr eigenes Leben. Und dann ist natürlich gut zu wissen, ja, es gibt diese Unternehmen, bei denen man auch schon relativ früh so reinschnuppern kann und gucken kann über ein Praktikum oder eine irgendwie praktisch motivierte Abschlussarbeit, um dann einen ganz realen Eindruck zu kriegen. Was machen die denn da? Wie ticken die denn? Wie läuft denn so ein Unternehmen? Und ist das die Art von, ich sage jetzt mal, sinnstiftender Arbeit, die ich mir vorgestellt habe für später? Katrin, möchtest du auch noch was dazu sagen?
Ja, ich wollte es einfach nur noch mal gerade unterstreichen, weil es vielleicht eben so rüberkam, als ob wir nur Doktoren im Team haben. Es ist in der Tat so, dass der Bachelorstudent, der dann bei uns geblieben ist, der sitzt im Model-Team. Also es gibt sehr unterschiedliche Level an Ausbildung, aber es ist jetzt nicht so, dass ich für meinen Doktortitel eingestellt worden bin, sondern ich wollte einen Doktor machen. Ich habe meinen Doktor gemacht, habe mich dann noch ein bisschen umgeguckt in der Welt und habe dann eine Stelle gefunden, bei der ich auch langfristig bleiben möchte. Und ob ich jetzt den Doktor dafür gebraucht hätte, ist absolut fraglich.
Ja, tatsächlich klang das vorhin schon so ein bisschen an, jedenfalls in meinem Gefühl, als du beschrieben hast, wie dein Weg dich dahin geführt hat. Da hatte ich so den Eindruck, ja, das sind Leute, die gerne wissenschaftlich arbeiten wollen und die das eine ganze Weile machen, sehr konsequent, und die sich dann mit der Promotion eben auch verschiedene Wege offen halten. Und wenn man dann aber merkt, ja, Forschung gerne, Entwicklung gerne, an sehr relevanten Themen auch gerne, aber dann muss es ja nicht die Uni sein oder das Forschungsinstitut, sondern dann sehen wir jetzt, ja, gibt es auch Unternehmen, die forschungsnah genug sind, dass man da dann spannende Tätigkeiten findet. Doch, also das empfinde ich als sehr, das kam für mich jetzt sehr natürlich rüber. Es gibt diese verschiedenen Levels, auf denen man einen Einstieg findet mit unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern, und es klingt auch so, das habe ich jetzt im Kontakt mit mehreren schon so rausgehört, dass es auch innerhalb des Unternehmens dann nochmal interessante Möglichkeiten gibt, zu wechseln von einem Team ins andere und dann auch das Tätigkeitsfeld zu verändern. Das ist für unsere Studis bestimmt alles sehr spannend. Jetzt gucke ich mal eben, was ich euch noch so fragen wollte. Wir haben ja schon darüber geredet, wie unterschiedlich die Teams gemixt sind. Würdet ihr da irgendwo so kleine Warnlichter setzen nach dem Motto, ja, das und jenes, das kann auch zu Konflikten führen in solchen gemischten Teams. Wo muss man vielleicht ein bisschen aufpassen? Habt ihr da Erfahrungen?
Also ich würde ja fast eher sagen, dass das Problem bei uns ist, dass einige der Teams eben nicht gemischt genug sind. Wir haben wirklich häufig das Problem, dass wir Physiker sozusagen eine andere Sprache sprechen als dann im Kundenbereich wahrgenommen wird, und dass es dann wirklich zu also wirklich auch großen Missverständnissen kommt, weil Begriffe, die wir halt eben fachlich sozusagen aus der Physik benutzen, so im Umgangssprachlichen eine andere Bedeutung haben und dann eben missverstanden werden. Und da würde ich eigentlich nochmal das unterstreichen, was Lee vorher gesagt hat, ist, wenn man schon mal woanders gearbeitet hat oder wenn man Arbeitserfahrung gesammelt hat während des Studiums, das hilft ungemein, weil man dann hoffentlich eben sich bewusst ist oder zumindest bewusster ist, dass gewisse Begriffe unterschiedliche Bedeutungen haben und dass man eben die korrekte Sprache für die Person, mit der man gerade kommuniziert, benutzen muss. Ansonsten sind Probleme leider vorprogrammiert.
Ja, vielen Dank, das ist ein sehr guter Hinweis. Liv, möchtest du da noch was ergänzen?
Genau, also Arbeit im Team ist, glaube ich, immer herausfordernd, also sehr, sehr erfüllend, aber auch herausfordernd, unabhängig davon, ob man jetzt aus verschiedenen Disziplinen kommt oder nicht. Die verschiedenen Disziplinen machen das manchmal vielleicht schwieriger oder manchmal leichter, je nachdem. Aber auch die persönliche Ebene ist total wichtig, dass da Offenheit besteht, vielleicht auch mal Probleme anzusprechen, dass es da eine gute Struktur gibt, wie zusammengearbeitet wird. Da haben wir gerade durch unsere Projektmanager richtig Fortschritte gemacht, dass unsere Teamarbeit gut funktioniert und wir nicht wegen persönlicher Differenzen am Ende an unserem Projekt scheitern.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es wichtig ist, so klare Abläufe zu haben und dann eben auch schnell zu merken, wenn man irgendwo aneinander vorbeiredet.
Ja. Genau, und auch wenn irgendeine Spannung im Raum steht, die dann nicht stehen zu lassen, sondern zu wissen, das ist eine Atmosphäre, in der ich die ansprechen kann und in der wir dafür eine Lösung finden. Das ist, glaube ich, also das ist was ich sehr schätze bei Wright, dass wir diese Atmosphäre haben auf alle Fälle.
Ja, also das ist eines von diesen Grundgegebenheiten, die es bei Wright gibt und die auch die Zusammenarbeit viel, viel einfacher macht, ist, wenn was schief geht und wenn der andere gerade irgendwas total Blödes gesagt hat, man weiß, es ist nicht aus Bösartigkeit und es ist nicht aus Abneigung, sondern es ist eigentlich, es muss ein Missverständnis sein letzten Endes, weil wir uns eigentlich insgesamt doch so gut verstehen, dass da keine persönliche Rachefeldzüge ausübt oder so sonst irgendwie versucht, sich selber zu sich vorzutun.
Ja, das klingt für mich ein bisschen nach dieser Haltung des Assume Positive Intent, dass man also immer erstmal in einem Gespräch davon ausgeht, dass die andere Seite das gut meint und lösungsorientiert dabei sein möchte und dass man nichts Negatives unterstellt, sondern erstmal guckt, okay, war es vielleicht nur ein Missverständnis. Und ich mache auch die Erfahrung, nicht nur mit meinen Studis, sondern auch mit in den Teams, in denen ich arbeite, bei größeren Lehrveranstaltungen, dass das eine Haltung ist, mit der man normalerweise sehr gut klarkommt. Manche Konflikte entstehen dann gar nicht erst, wenn man sich nicht gegenseitig unterstellt, dass die andere Person jetzt gerade irgendwie neben der Spur ist. Dann wollte ich gerne nochmal so einen Schritt zurücktreten und einfach noch einmal nachfragen, ein bisschen klang das schon an, als ihr euch für eure Studienfächer entschieden habt, Mathe und Physik, was war da der Auslöser, warum fandet ihr diese Fächer spannend und vor allem interessiert mich, ob ihr dann da schon konkret im Hinterkopf hatte, das möchte ich später mal beruflich machen, oder ob es so eine ganz offene Entscheidung war. Bei dir, Katrin, klang das ja schon an, dass du durchaus sehr forschungsinteressiert warst, aber wir haben, glaube ich, noch nicht darüber gesprochen, warum du dich für Physik entschieden hast.
Ja, ich bin erblich vorbelastet. Mein Vater ist auch Physiker gewesen. Ich habe von klein auf eigentlich auch so ein bisschen mitgekriegt, was Physik ist, was es sein kann. Und ich habe mich sehr früh tatsächlich für die Teilchenphysik interessiert und wollte dann auch unbedingt in die Teilchenphysik gehen, habe entsprechend in Freiburg studiert, die halt auch eine sehr große Teilchenphysikabteilung, also eigentlich mehrere Abteilungen haben. Und bin dann wirklich auch in die theoretische Teilchenphysik gegangen, weil ich dachte, hier, das ist das Schwierigste, das Anspruchsvollste, das will ich machen. Und habe mich da ein wenig arg schwer getan, bin da doch deutlich an meine Grenzen gestoßen und musste auch feststellen, dass für mich, was wichtig ist, und das kam auch schon zur Sprache, dass es irgendwie realitätsnah bleibt. Also ich habe damals Protonzerfälle berechnet und kam auf Ergebnisse, die also vielleicht meine Urenkel in irgendeiner Form überprüfen könnten, weil das Universum noch nicht alt genug ist, sagen wir es mal so. Und das fand ich sehr frustrierend und habe mich deswegen hinterher der experimentellen Physik zugewandt, weil ich dachte, ja, da kann ich zumindest irgendwie mal was messen, was auch wirklich passiert. Und bin in der Astroteilchenphysik gelandet, war da eigentlich auch relativ glücklich. Und was mich im Endeffekt wirklich abgeschreckt hat, sind die Perspektiven, also dass man auch mit Mitte 30 noch 2-Jahres-Verträge kriegt. Und das war dann einfach so der Punkt, wo ich gesagt habe, das will ich nicht. Habe dann noch 1 bis 2 Jahresverträge in forschungsnahen Bereichen gehabt. Und bevor ich jetzt bei Reit halt eben für wirklich Festangestellte bin und auch was Festes habe, bei dem ich bleiben kann.
Ja, und das klingt ja auch so, als sei das jetzt ein total guter Mix an Herausforderungen und Tätigkeiten. Das muss man ja auch erstmal finden. Du hast das gerade angesprochen. Manchmal braucht man eine Weile, bis man so eine Herausforderung gefunden hat, die so schwierig ist, dass man an seine Grenzen kommt. Und das kann eine extrem spannende Erfahrung sein. Ich habe die auch gemacht im Mathestudium und ich fand das ganz toll, dass da was auf mich zukam, was so schwierig war, dass ich das nicht sofort verstanden habe. Jetzt bin ich gespannt, was Liv erzählt, wie sie zur Mathe gekommen ist.
Ja, sehr gern. Also ich habe tatsächlich direkt nach der Schule mit dem Studium angefangen. Ich fand an Mathematik die Art zu denken sehr spannend. Also dieses klare, regelbasierte also ich meine, ob es immer nur wahr oder falsch geht, das ist ja vielleicht gar nicht so in der Mathematik. Es gibt ja auch viele, viele Wege immer zum Ziel.
Aber dieses, und es gibt unentscheidbare Aussagen, ja.
Und das, genau. Aber diese axiomatische Herangehensweise, die fand ich sehr, sehr spannend. Ich habe dann tatsächlich im Bachelor, also ich hatte, ja, so wie du das gerade angesprochen hast, ich stand vor ziemlich vielen Herausforderungen. Das Studium war gar nicht so einfach. Also das vielleicht auch für alle Erstes, das Studium ist herausfordernd.
Ja.
Die ersten 2 Semester besonders. Und danach wird es nicht weniger schwer, wenn man hat sich dran gewöhnt. Genau, bei mir hat dann tatsächlich war mir das Mathematikstudium am Ende in den Inhalten zu abstrakt. Also ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil die Fähigkeit, analytisch zu denken, die Möglichkeit, schnell Probleme zu erfassen, neue Theorien sich einzuarbeiten, das ist was ganz, ganz Wertvolles, was ich jetzt auch ganz viel benutze. Aber die konkreten Inhalte waren mir persönlich zu abstrakt. Im Bachelor-Master-System studiert und dann gab es einfach die tolle Möglichkeit, einen verwandten Master draufzusetzen. Ich habe dann Umweltmodellierung in Oldenburg studiert, ganz interdisziplinärer Studiengang und da war es super toll, dass ich den Mathematik-Hintergrund hatte und konnte das dann auf umweltwissenschaftliche Fragestellungen anwenden.
Ja, wahnsinnig spannend, was du erzählst, dass es eher um die Art zu denken geht und um das, was man da lernt, also die Werkzeuge, die man da entwickelt, die Denk, Werkzeuge und dass das einem dann später ganz viele Türen aufmacht, dass es gar nicht immer nur um die Inhalte geht. Das fand ich gerade sehr spannend, wie du das betont hast.
Genau, also das, wir hatten ja eben auch kurz schon mal drüber gesprochen, neben dem Studium auch Sachen arbeiten. Ich glaube, das ist ganz cool. Also für mich war das eine ganz tolle Sache, im Mathematikstudium denken zu lernen und eine bestimmte Arbeitsweise zu lernen und dann aber die Frage, worauf möchte ich das anwenden, noch woanders zu finden. Also nicht in der reinen Mathematik zu bleiben, sondern dann den Transfer woanders hin zu machen. Und ich glaube, um das zu schaffen, muss man auch einfach ein paar Sachen ausprobieren, verschiedene Bereiche kennenlernen, um zu sehen, wo man dann damit hin möchte.
Ja, das kann ich nur unterstützen. Gerade wenn Studis sich nach dem Bachelor noch nicht so sicher sind, wie es weitergehen soll, dann empfehle ich immer, ruhig mal ein Jahr zu nehmen und ein paar Jobs auszuprobieren, Praktika zu machen und sich zu orientieren und dann zu gucken, okay, soll es jetzt ein Mathe-Master sein und wenn ja, in welcher Ausrichtung? Oder ist es vielleicht ein verwandtes Gebiet? Du hast gerade schon erklärt, es gibt ja auch Master-Studiengänge, die man dann auf ein Mathe-Studium draufsetzen kann. Vielen Dank auf jeden Fall für diese Erfahrung, die ihr da mit uns geteilt habt, mit mir, mit allen, die zuhören. Wir kommen dann schon bald zum Ende. Wenn ihr jetzt nochmal so zurückblickt auf euer Studium, gibt es da so Sachen, wo ihr später gedacht habt, ja, stimmt, das habe ich in meinem Studium gar nicht gelernt, das brauche ich jetzt. Und gab es da Bereiche, wo ihr sagen würdet, das wäre schön gewesen, das im Studium schon zu lernen, das hätte mir das leichter gemacht? Oder war auch einfach klar, dass das nicht zum Studium gehört, sondern dass man sich das dann aneignet, wenn man schon im Job steht und wenn man schon dabei ist? Fallen euch da so ein, zwei Beispiele ein?
Also ich hatte das nicht im Job, ich hatte das im Studium. Ich bin noch zu Diplomzeiten studieren gegangen und ich habe eine sehr, sehr klare Erinnerung daran, wie ich in den ersten Semesterferien musste ich mein erstes Anfängerpraktikum machen und kam dann dahin und fragte, was man denn an Vorwissen bräuchte und wurde abserviert mit, wenn Sie nicht programmieren können, können Sie eigentlich gleich wieder gehen.
Aha, okay.
Wo ich dachte, gut.
Im Physikstudium wohlgemerkt.
Im Physikstudium. Und damals, das war natürlich so ein bisschen schockierend. Ich habe das Praktikum trotzdem gemacht. Ich habe das alles auf dem Papier ausgerechnet, weil das war das, was ich konnte. Ich bin auch so über die Runden gekommen. Mhm. Ich merke es jetzt. Ich habe mich damals dafür entschieden, Informatik als Nebenfach zu machen im Vordiplom. Mhm. Und davon profitiere ich heute noch. Das ist aber nicht was, was in das Standard-Physikstudium damals gehörte. Ich war ein Außenseiter in dem Sinne.
Ja.
Aber das legte Grundlagen, von denen man eigentlich sehr, sehr lange profitiert. Und also für mich ist das, was ich aus dem Studium mitgenommen habe, ist dieses analytische Denken, das schon erwähnt worden ist, Teamarbeit. Also bei uns war es wirklich ganz, ganz wichtig, dass diese Übungszettel immer in Gruppen gelöst werden, dass du den Leuten weiterhilfst, die gerade bei dir hängen, dass die dir weiterhelfen, dass man dieses Zusammenarbeiten schon so ein bisschen lernt. Und dann halt eben natürlich das Programmieren. Und das Programmieren, ja. Ja. Ist heute mein Hauptberuf.
Ja.
Und ist das so ein bisschen das, wo, wenn die Leute nicht so richtig wissen, was soll ich jetzt als Nebenfach machen? Ein paar Vorlesungen Informatik sind, wenn man in dem Bereich Interesse hat, mit Sicherheit eine gute Investition.
Ja, danke schön. Liv, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich habe gerade ein bisschen überlegt. Ich glaube, eine Fähigkeit, die ich nicht im Studium gelernt habe und die jetzt wahnsinnig wichtig ist, ist, Inhalte fachfremden Gesprächspartnern erklären zu können.
Ja.
Also im Studium natürlich, also bei uns war das zumindest so, dass man die Übungszettel dann auch vorgestellt hat, dass man vielleicht auch mal ein Seminar hatte. Wir hatten gar nicht so viele tatsächlich. Aber da hat man wenigstens mal geübt, Sachen zu präsentieren, aber nur zu Fachpublikum.
Genau, ja.
Und diese Fähigkeit, Inhalte jemandem zu erklären, der nicht auf dem gleichen fachlichen Niveau steht, das ist was ganz Wichtiges. Ich habe das dann im Studium, ich habe viel als Tutorin gearbeitet. Da ging es dann halt darum, jüngeren Semestern die Inhalte zu erklären. Das war auf alle Fälle schon mal so ein Schritt, davon ausgehen, dass dein Gesprächspartner ein anderes Wissenslevel hat und da trotzdem gut sprechen zu können. Das ist was ganz, ganz Wichtiges aus meiner Sicht.
Ja, das schätze ich ganz genauso ein. Und ich habe persönlich auch immer wieder die Erfahrung gemacht und mache die auch jetzt noch, auch bei jeder Vorlesung, die ich halte, auch wenn ich die zum dritten Mal halte, dass ich selbst noch mal ganz viel dazu lerne, indem ich das für verschiedene Wissensstände erkläre. Das ist ganz faszinierend, was das ausmacht, dass ich dann gezwungen bin, noch mal zu überlegen, was ist jetzt für die Person mit dem Wissensstand besonders wichtig? Was sollte ich lieber weglassen? Und auf die Art und Weise lerne ich selber noch mal was dazu.
Ja, absolut.
Und also ich kann wieder nur aus dem Physikbereich berichten, aber ja. Es gibt verschiedene Netzwerke letzten Endes, an denen Unis teilnehmen und die wirklich aktiv in Schulen gehen. Also ich war im Rahmen meiner Doktorarbeit in Netzwerk Teilchenwelt aktiv. Die haben tatsächlich Schulen zu uns eingeladen, sind auch zu Schulen gegangen und haben dort Vorträge gehalten. Und in dem Rahmen gibt es dann, also zum einen gibt es natürlich erfahrene Leute, die ja schon mal helfen, zu verstehen, warum die armen Achtklässler gerade vor dir stehen und total entgeistert gucken. Zum anderen gibt es wirklich auch Schulungen, die man bewusst machen, wo du wirklich schon die Leute verlierst, weil man stellt sich gar nicht vor, wie viel Fachvokabular man sich also aneignet in der Zeit.
Ja, genau, das ist ja so, als würde man eine neue Sprache lernen. Und dann kommt noch dazu, dass ja viele Hemmungen haben, Fragen zu stellen, wenn sie das Gefühl haben, dass die Frage noch sehr am Anfang steckt und sie dann damit offenbaren, was sie alles nicht wissen. Ich sage dann immer, es gibt keine dummen Fragen, sondern einfach los. Aber trotzdem gibt es dabei bei vielen Menschen Hemmungen. Die haben dann das Gefühl, ja, wenn ich nicht mal das weiß, dann ist das Gespräch hier vielleicht schon zu Ende und dann hat die andere Person vielleicht gar keine Lust, sich darauf einzulassen. Und deswegen fragen sie das nicht, auch wenn es elementar ist und wirklich notwendig wäre für das weitere Gespräch. Da gibt es dann ganz viele Hemmungen. Ach, okay, ich habe noch ganz viele Fragen, aber wir müssen ja auch irgendwann mal zum Ende kommen. Deswegen glaube ich, dass wir jetzt eine Schlussrunde machen sollten. Und in dieser Schlussrunde bitte ich euch, einfach nochmal kurz zu überlegen, was gibt es vielleicht noch Wichtiges aus eurem Arbeitsalltag oder auch aus dem oder auch aus den Erfahrungen, die ihr bisher so gemacht habt. Was würdet ihr jetzt einfach gerne unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch sagen? Was habt ihr für einen Aufruf vielleicht oder irgendeinen Warnhinweis oder noch eine persönliche kleine Geschichte? Einfach noch irgendwas zum Schluss. Das ist jetzt einfach eine Einladung an euch.
Ich kann gern starten. Also mein Hinweis oder meine Ermutigung ist, nicht aufzugeben bei den ganzen Herausforderungen im Studium. Also ich erinnere mich noch, dass ich auch Vorlesungen hatte, da habe ich das Semester über das sehr schleifen lassen, um das mal nett zu formulieren, und stand dann vor dieser Prüfung und musste das alles noch verstehen vor der Prüfung, und das war ziemlich furchtbar. Aber dass ich das geschafft habe, hat mir dann wiederum so viel Selbstvertrauen gegeben und auch irgendwie dieses Wissen, man kann auch große Herausforderungen schaffen, hilft jetzt beim Arbeiten total, weil es immer wieder die nächste große Herausforderung gibt und die werden nicht schwieriger, sondern leichter. Aber dass man das im Studium schon mal erlebt hat und geschafft hat, das ist was ganz, ganz Tolles.
Ja, danke schön. Oh, wunderbares Schlusswort, danke. Katrin, was ist dein Schlusswort?
Ja, ich gehe in dieselbe Richtung. Also das Studium ist nicht dazu gemacht, dass es einfach ist. Für mich war es tatsächlich auch eine große Entdeckung, wo meine Frustrationstoleranz liegt, was meine Grenzen sind und dass ich meine Grenzen aber auch überwinden kann. Also man steht am Abgrund und dann springt man und auf einmal steht man auf der anderen Seite und stellt fest, ich bin gar nicht abgestürzt. Und es lohnt sich. Also und selbst wenn man hinterher nicht Mathematiker wird oder nicht Physiker wird, es gibt einen unglaublichen Wald an Möglichkeiten, in die man hinterher einsteigen kann. Und was man wirklich lernt, ist dieses analytische Denken, die Teamarbeit, dieses auch häufig schon sehr früh in diese internationale Community der Forschung eingeführt wird. Das sind auch alles Sachen, das weiß der Arbeitgeber. Deswegen sind die Mathematiker, die Physiker, die Biologen allgemein sehr gefragt und dir steht die Welt offen. Also du schränkst dich ganz wenig ein letzten Endes dadurch, dass du eben dich in diesem Bereich erstmal ausbildest und hast hinterher noch die Möglichkeit, was ganz anderes zu machen, wenn du feststellst, Physik bis ans Lebensende ist vielleicht doch nicht das, was ich so richtig erträumt habe.
Ja. Dankeschön. Das waren zwei wunderbare Schlussworte, zwei wunderbare Appelle an uns alle, dass wir uns von Herausforderungen nicht entmutigen lassen, sondern dass wir erstmal gucken, was geht denn und wie weit kann ich mich denn strecken und schaffe ich das am Ende vielleicht doch? Und wenn ich dann eine Herausforderung gemeistert habe, dann gibt mir das neues Selbstvertrauen fürs nächste Mal. Das war wirklich ganz wunderbar. Danke. Generell einfach danke für dieses sehr spannende Gespräch. Ich hätte Lust, jetzt einfach noch eine Stunde weiter zu quatschen. Ich hoffe, dass es für Sie, liebe Studis, alle anderen, die zuhören, genauso spannend war wie für mich. Ich hoffe, dass, falls Sie noch Anschlussfragen haben, dass Sie neugierig geworden sind, dass Sie sich dann einfach an mich wenden. So wie immer können Sie mir einfach schreiben im Nachgang, wenn Ihnen da jetzt noch irgendwas durch den Kopf gegangen ist, wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben oder Anmerkungen. Das Unternehmen Right Based on Science, das finden Sie einfach im Netz, falls Sie jetzt neugierig geworden sind. Und dann werden Sie da vielleicht ein paar Namen wiedererkennen, wenn Sie auf den Seiten gucken, wer da alles so arbeitet. Sie werden die verschiedenen Tätigkeitsbereiche dann wiedererkennen. Und schließen möchte ich einfach mit dem Appell, neugierig zu bleiben und Fragen zu stellen. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Podcast-Folge. Bis bald.